Welcome back, Skigglers, for another episode of the Skits and Giggles podcast. I am Pascal, and I'm joined by Bryson. How's it going tonight, buddy?
Hey, Pascal. Hey, Skigglers. It's doing good. How are you doing?
Oh, I'm good. Tonight, I want to start with a very simple question. What does a bike shop mean to you?
That's a good one. Well, bike shop mean a lot to me. They are a kind of a hub. You know, I see some of my fellow riders there. I can meet some new people who share the same interest and passion as me. But actually, first and foremost, we've got to get this off the table or on the table. A bike shop is a business. So that being said, there's a lot of other facets to a bike shop. So like I said, a place to meet people, a place to get your bike fixed, which is really important if you want to keep riding it for a while or actually maintain it. Make friends. I like to do shopping at a bike store. It's nice to like touch that anodized stem, like have it in your hands, right? I mean, some bike shops have like great product on display and you can touch it. Some shops, not so much, like it's in a box. You kind of feel like, yeah, maybe I shouldn't touch that. Or, you know, are they watching me to see if I'm going to steal something? bike shops are important though. I think everyone can agree with us or agree with me. What about you? What do you think about bike shops?
Oh, yeah, I think you make a lot of points that are really, really important. So I think, you know, the key element is, of course, as you say, like the service and product and kind of a center of competence or a knowledge base of how to fix bikes, where to ride, which people to meet, you know, all these kind of things that then kind of create this this sense of community and brings people together, brings the riders together, and then kind of, as you said, acts as kind of a hub for the riders to meet and exchange ideas and hopefully grow together as a community. I remember a little while back when we talked, we talked a little bit about you coming to Switzerland and you finding your people and kind of checking out the different shops in town here in Zurich. And just wanted to know kind of how did you go about, finding your people, finding the mountain bike people, because there's obviously many, many, many bike shops in Zurich, but there's really only a couple core mountain bike stores.
That's true. And it's pretty much recognizable when you start to approach them. You know, you can see the bikes in the window or the dudes behind the desk or on the benches, on the wrenches. And you kind of get this feeling. How'd I go about it? I'm a little bit odd. So just off the bat, whenever I'm out somewhere, you know, I used to, and for one of my jobs, I used to have to go to like random places and I would just drop into a bike shop if I passed one on the way there. Like after the job, I would like get off and try to get to the bike shop before it closed, just check it out, just walk in there, look around. Oh, okay. You know, like, hey, there's some stuff I haven't seen before. Chat the guys, what's going on in this area? Like, where are your local trails? And like, in general, people are quite open as long as you don't, I don't know, come across as kind of extra strange. I guess they'll always just be like, you know, act normal to you. I had a kind of thing where I would like anywhere I go, I would like figure out where the closest bike shop was, or like always keep an eye out. When I see one, I'm like, oh, bike shop, and like keep it in that memory, right? So like when I pass by again, I can hit it up. I don't know. It was kind of a weird thing I had where I just like wanted to like go to every bike shop. But the thing is, because I've had so many good times in bike shops, and when I bring it back to Zurich, there is, of course, Biroma. And I walked in there and I was like, yeah, I don't know German very well, but do you speak English? And they're like, oh, yeah. And so I was telling them, you know, this and that and whatever. We hit it off. Bike shops always have been a place like where I hung out and just like chilled before and after a ride. Sometimes I will just go there after work look around, kind of browse, just like meander kind of thing, chit chat with the mechanic or the sales dude, just like random, just like not even bike conversations, right? It's just a place to hang out. And then I would just go home. Like, they were like, oh, we're closing up shop now. I'd be like, all right, I'm going home. They're like, oh, you don't want to buy anything? No, I'm just coming around to chat because, like, you know, yeah. We're bros. So.
Just making friends here.
Of course, yeah. Okay, so back to the topic on hand. There are a few core ones, namely Baroma and Bike Hub. The great thing about Bike Hub is it's right underneath the Utleberg. That's like a prime location. It's great. And it's on like that basically that main street that comes right down the hill as well. So like when you're cruising back down the hill after the ride, you zip right by it and you like throw your hand up, you know, if they're still there. Depends what time you're riding, of course, because they don't stay open all night. But I actually also like checking out the ones that are like super quiet and weird. And like maybe there was one when I was living in Zurich, there was one down the street and around the corner from my place. And actually, it wasn't an actual bike shop. It was like a bicycle and moped shop. And it was just one dude, and he had floor-to-ceiling drawers, okay? And they were from – he had like picture a cubic showroom. Along three walls are these walls of drawers, so floor-to-ceiling. And on the fourth wall is like a glass pane, basically the storefront. And then just lined up and in every different random order, all of these like kind of normal city bikes and these mopeds, like these little motorized pedal bikes. You know, you got chrome, you got stuff from the 50s, you got oversized tubing aluminum and like all this random weird things, super eccentric. But it was like a really cool shop. Like the guy has been there obviously like 40 years and yeah, just tons of parts. And I just found that aesthetic as well, like really cool, like kind of quaint. So it's not just like these core shops I like going to. I like also going to like maybe more of these like abstract or eccentric, maybe you want to call it. I didn't go there too many times, but I definitely walked by often and like looked in because I was like, oh yeah, it's a cool looking shop.
Well, of course, Switzerland has a long, long history of bicycles and bicycle repair shops and mopeds and moped repair shops and all that sort of stuff. Because of course, a bike or bicycle in that sense has been a core transportation device, let's say, a divided transportation machine for many, many years and for a very long time. And of course, over the last, whatever, decades or so, a couple of specialized shops have developed. And as you mentioned, the two core ones in Zurich, or two of the more core shops here in Zurich, are, of course, Baroma and the other one, Bike Hub. I had the opportunity to sit down with André, who owns and runs the Bike Hub bike shop just below Utleberg.
Nice. So what did you guys get up to talking about?
Well, we covered a lot. Of course, we covered the history. We covered the services that they offer, you know, all the things that they do besides, right? We talked a lot about community, you know, the rides, the trips, you know, the sponsored riders, you know, all the things that are happening in and around the shop. And, you know, that keeps people together and drives, you know, not only the community forward, but also kind of the business of the shop. And I think it was good to get this inside view and of how things have started, right? So, I mean, of course, 10, 15 years ago, mountain biking was a very different sport than it is today. So it's gone from kind of this outlaw niche sport to something that's much more accepted and much more broad-based and much more popular these days. And yeah, so it was good to get all these insights.
Oh, I need to hear a little bit more about this. So, you know, we touched on this with James very recently about how he kind of has a showroom, and I kind of was pressing him a little bit to kind of like spice it up and maybe do like a club or something. And, you know, when is it going to turn into a bike shop? And like, really, what's the distinction between a bike shop and a distributor's showroom? And, you know, maybe it's just the people inside. But Bike Hub, actually, well, obviously it's a bike shop, but we've also met some really cool guys from there, like Jan.
Absolutely.
Yeah.
Shout out to former guest Jan, hardtail guy. He used to work there. I'm still part of the community, still exchanging ideas. I gifted my old hardtail frame to Andri, so he's looking after it while I have found my my titanium version of the same frame on the buy and sell. So it's a nice little group of people, little atmosphere, kind of little universe of people that that are still kind of moving about in kind of the same circles. We're a bit more spread out now, but it's still a pretty vibrant group of people.
So when I think of Bike Hub, I think about their beautiful shelves there with like all of the anodized stems, actually. Yeah, like stems, and they had like just a bunch of cool parts. And I think about, Andri, Jan.
Well, you know, the shop has changed over the years, right? So it used to go from just Andri working on a lot of different kind of bikes. So from fixies to city bikes to mountain bikes to downhill bikes to all the kind of different kinds, to, you know, having apprentices, to being more people in the shop. And now it's back to only Andri. He's kind of readjusting the offering a little bit. So in terms of also what we talked about with James is kind of in terms of he's focusing much more on the service element of what a bike shop offers. So he's doesn't deep dive into suspension. He's got all the machinery that he needs to do proper suspension service. Select vacuum machine, and he does a lot of that. And you know, basically, just does custom builds, and of course, you know, all the normal bike shop services. But the main focus is on these higher value services, such as suspension and custom builds.
I remember well back they were hosting like after work ride or something like that. And I found that really cool. They used to advertise that on Instagram. And it must be quite a job, not just to manage a bike shop, but you know, there's other things to go along with, right? Because you have the repeat customers who come in, and when you have a repeat customer, I mean, I haven't worked in the service industry like very intensely, but you want to treat them like gold, because like they are like a continuous stream of income sort of thing, like if we talk business. But also if we just talk like humans, there you see them often, so like you probably get along quite well, and then therefore you want to treat them a little bit more like friends, and you maybe you're more willing to spend time with them. And so this whole sentiment I'm getting at is like, you're not just a bike shop fixing bikes. You are, like we just had discussed, a community hub, maybe a club where a place where a club meets, whether it's affiliated with your bike shop or not, and or where people come together. Maybe they're not actually just they're a standardized club. Maybe they're just friends who always decide to meet at the Bike Hub because, just in case, like you need a tube or whatever it is. It's another thing. So it must be quite the job to manage all, like.
Absolutely, and that's why Andri is pretty transparent about all of this, right? So it's also not his first career. So his original background is more in the IT side of things. So he's actively decided to pursue a career in the bike business, and kind of working his way into this industry. And yes, as we mentioned before, he's been pretty flexible along the way. So he's been in business for almost 12 years now. Of course, things have developed, progressed, booms and bust cycles. And through time, you always adjust kind of your offering. One thing is more important than the other. And, you know, he also mentioned is like, there's so many things you can do as a business to drive people to your shop, to drive revenue, to raise awareness, all these kind of things. But you need to focus on what is really important to yourself, what really makes a difference to the business. And that's why he's also been relatively flexible over time with how, you know, the kind of things he offers. And, you know, funny you should mention the social ride. I think these days it's organized a little bit more loosely. In the past, it was fixed on a Wednesday. And then, you know, it's always one night of the week is blocked. And then, you know, you block that week of the night. And then there's other things going on at the same time, such as, you know, football World Cup or other important events. And then at the end, you're just doing this for one rider that shows up. And that is already your best friend. So... it's kind of hard to keep these things going at all times. So therefore, he's being a bit more flexible these days.
Yeah, I remember one thing that I always used to be jealous about with Bike Hub was they would post something like on an Instagram story or just like a short little clip and stuff. And I know they're somewhere in Zurich, but sometimes they would even like label on the video or the post like, oh, we're not going to tell you where this is. But like, I'm almost sure it's on Utliberg because, you know, they're probably out there quite often. And, you know, I would like scan the video and like play it back over and over, or like pause it at certain points, be like, where is that? Do I notice any like gap in the trees? Do I notice like a clump of leaves that are special? But I never got to figure out anything from where they are going. So that's kind of one of the cool things that like they have like this mystery around them, right?
Absolutely. So
that's you kind of have to put people who you hold mysteriously like in a different category, you know. So he's just a little bit in that category. Although I like have spoken with him, so I know who he is.
All right. Well, for all the trail secrets and other insights of the conversation, you'll have to listen on. This conversation is in Swiss German, so if you do not quite understand what we talk about, then we hope to have given you a little insight about the things that André and I have been talking about. For everyone else, please do enjoy. But before we let you go, we wanted to say a few quick words about our social and where you guys can find more information about the Skids and Giggles podcast. We are currently most active on our Instagram, and you can skid right into our DMs and follow along at Skids and Giggles. And you can find our website with all the relevant links and info under the URL skidsandgiggles.com. Also, if you guys like what we're doing and want to know what's up, just give us a follow on Spotify. Hit subscribe on Apple Podcasts or wherever else you listen to great podcasts.
And Pascal, don't forget about the listeners who slide into the DMs with their great questions and comments. For example, if you're really intrigued into this episode and you don't listen to Swiss German or speak it, let us know.
Oh, we really like those. Especially if you have suggestions for future guests, questions Bryce and I should be discussing, or anything else you have on your mind. We really like those inputs. With all of that out of the way, we let you guys go. Talk to you next time. André, es freut mich, dass du dir Zeit genommen hast für uns jetzt oben. Wie geht's bei dir?
Hey, ich kann mich nicht beklagen, mir geht's super. Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich. Eben, es ist mir eine große Ehre, sage ich jetzt mal, der andere wichtige Bike Shop in Zürich auch dabei haben beim Skids & Giggles Podcast.
Sehr gerne.
Ja, du, eben, bei meiner Recherche habe ich mir die Google Reviews angeschaut. Das ist natürlich dort, wo die meisten Leute, wenn sie einen neuen Bike Shop suchen, mittlerweile schauen. Oder TripAdvisor und ähnliche. Und ja, eben, es sieht immer so aus, als hätte es doch immer noch Leute, die noch nicht ganz verstehen, für was der Bike Hub eigentlich steht. Ist das auch deine Erfahrung? Oder wie sieht es bei dir aus? Was sind so deine Lieblingsreviews?
Also ich meine, die Lieblingsreviews sind sicher so die, wo einen Stern hinterlassen haben, nachdem sie mit dem Kindervelo bei mir gewesen sind und ich ihnen eigentlich erklärt habe, wieso dass ich vielleicht nicht der perfekte Ort bin für ihr Velo oder auch ganz einfach wirklich nicht das Know-how habe, so blöd es klingt. Ja, und dann, wie erwähnt, trotzdem einen Stern zurücklassen. Für immer. Das gehört sicher zu den beliebtesten. Aber nein, ganz ehrlich, die meisten sind sehr wohlwollend und teilweise sogar rührend. So. Und du hast mich darauf angesprochen, dass ich sehr responsive sage bei diesen Reviews. Und hey, also ich finde, wieso, wenn dir einer Props gibt, dann ist es einfach nur Anstand, darauf zu reagieren. Und ja, ey, ganz ehrlich, es freut mich auch. Das ist wie nicht gespielt. So.
Ja, absolut. Und eben, es sind ja auch, eben gerade wenn man wieder am oberen Ende anfängt von den Reviews und das natürlich die schönsten drei sich ein bisschen anschaut und ein bisschen zusammenfasst, oder, da hört man ja vor allem aus, eben spezialisiert auf Mountainbikes, super Service, Local Guide, weiss, wo er hingeht, eben hat gute Riding-Tipps und so weiter. Also eben, das ist, glaube ich, das, wo der Bike-Up, sage ich jetzt mal, dort in der Nähe Uetliberg auf dieser Stadtseite ein bisschen ausmacht. Ist das von Anfang an ein Ziel gewesen vom Bike-Up, oder was sind eigentlich so die Ursprünge von deinem Laden?
Ja, also die Location ist definitiv nicht von ungefähr gerade unten am Berg gesucht worden von mir. Ich habe immer ein bisschen in die Richtung geschaut. Wir haben meinen grössten Konkurrent und eigentlich auch Freund bei dir auch schon kennengelernt. Der Greg mit dem Biroma ist wirklich weiter weg, könnte er in dieser Stadt nicht sein. Er ist auf der anderen Seite von Zürich. Und ich kann jetzt auch nicht wählen, direkt neben dem Biroma meinen Shop eröffnen. Aus verschiedensten Gründen. nein, aber grundsätzlich angefangen hat das Ganze vor etwa 12 Jahren. Ja, im Frühling sind es 12 Jahre. Und ich bin nicht von Anfang an ganz so spezialisiert gewesen, wie es der Name vielleicht erwarten lässt. Ganz einfach, weil du es nicht kannst. Du kannst wie nicht irgendwo in ein Ladenlokal reinziehen und einfach der Core-Bike-Shop sein und auch noch authentisch rüberkommen dabei. Für mich war es aber auch vorgründig einfach so, dass ich mir das nicht leisten konnte. Ich hätte mir nicht irgendwie 50 High-End-Mountainbikes in einen Laden hineinstellen und dann noch schön einrichten und auch noch eine sehr hochwertige Werkstatt zusammenstellen. Das notwendige Kapital habe ich definitiv nicht gehabt oder habe es immer noch nicht. Und habe von dem her ein bisschen alles gemacht, in Anführungsschlusszeichen. Schon immer mit Herzblut fürs Mountainbike, aber ich habe es quersubventioniert mit normalen Stadtveloreparaturen und auch, was damals noch relativ frisch war, so diese farbigen, coolen Fixies, Eingänger, oldschool Rennvelo-Restaurationen, Umbauten zum coolen Hipsterbike. Das hat damals ja, mein Mountainbike-Ding voll subventioniert und so weiter. Und in der ersten 1-2 Saison habe ich vielleicht insgesamt 5 Bikes können verkaufen und habe an jedem 20. Reparatur ist das Mountainbike gewesen, vielleicht etwa so. Das war mehr Altmetallbearbeitung wie etwas anderes. Aber natürlich eben, wie gesagt, immer das Herzblut vordergründig fürs Mountainbike, da komme ich selber her. Ich besitze ein Stadtvelo, aber ich bewege mich zu 99% Offroad. Und auf das habe ich hingeschafft. Und das ist es von dem her immer mehr geworden, bis ich dann irgendwann vor ein paar Jahren wirklich dort angekommen bin, dass ich auf die Webseite schreiben MTB only, nur Mountainbike. Aber ja, eben, das langt dann eben auch nicht für alle, zum Verstehen, dass ich keine alte Stadtvelo reparieren. Es gibt mehrere Gründe, das nicht zu machen. Es gibt in Zürich über 80 Veloläden. Absurd viel. Und die machen alle Stadtvelo. Und ich glaube, ja, man muss so ein bisschen seine Ecke finden. Man muss wie so ein bisschen, ja, muss sich spezialisieren, würde ich sagen.
Okay. Aber jetzt, jetzt über die letzten Jahre rein auf Mountainbikes. Eben, der Mountainbike hat ja dadurch auch eine rechte Spezialisierung vollzogen. Eben, wenn man denen auf den Mountainbike einen Raum stellt, dann kann man sich da recht viel vorstellen. Eben von, weiß ich, den klassischen Cross-Country-Bikes mit den engen Rennvelo-Hösle und Trikot und 5000 Höhenmeter, Alpenüberquerung und andere, wo man sagt, Mountainbike, das ist dann eher so Rampage oder Downhill-Weltcup oder irgendetwas anderes. Wo auf dem Spektrum könnt ihr euch so ein bisschen einordnen?
Ich würde sagen, wir sind sicher im, wenn man so schön sagt, Gravity-Bereich am stärksten. Aber auch dort wieder, das ist einfach das, was ich oder mir vordergründig am liebsten machen. Das vertritt ich schlussendlich auch im Shop am meisten. Aber ich ziehe die Linie von wegen Service oder Beratung wirklich einfach, eigentlich kannst du sagen, bei der Reifenbreite. Ich schraube auch an einem günstigeren Mountainbike, ich will jetzt nicht sagen grundsätzlich. Ich mache nur High-End und alles andere kommt mir nicht ins Haus. Wenn jemand mit seinem Bike, wenn er irgendwo im Sportix gekauft hat, möchte ab und zu mal am Feierabend gucken, Kieswägli fahren. Ich glaube, dann kann ich auch dem relativ gut weiterhelfen mit meinem Know-how, mit meiner Werkstatt so. Aber hey, unter dem Strich ist es mit der Werbung, die ich mache, mit dem Umfeld, das entstanden ist und ich entstehen habe, ist es, wie man heute so schön sagt, der typische Enduro-Fahrer, der den Grossteil von meinem Tagesgeschäft ausmacht. Also das bedeutet...
Also ein Enduro-spezifischer Laden, sozusagen.
Ja, ist das ein Schimpfwort, oder, eigentlich?
Ja gut, aber ich finde es immer lustig. Also ich glaube, von den Disziplinen oder Segmenten, die man heute im Mountainbike-Sport kennt, habe ich schon relativ sicher 80% einmal durchgemacht in irgendeiner Form. Also von dem her finde ich irgendwie, ja, es ist alles ein bisschen müßig, oder? Wir fahren alle Velo, wir haben alle Spass dabei und das ist das, was zählt. Aber ich glaube, etwas, was auch noch spannend ist, ist ja auch, dass der Bikesport jetzt auch im Speziellen über die letzten, lassen wir es 20 Jahre sein, nochmal eine massive Entwicklung gemacht hat, oder in meiner oder in unserer Jugend. Eben die ersten Mountainbikes und die ersten Mountainbike-Rennen, das ist alles noch sehr... sehr hemdsärmlich gesehen, noch sehr Nischensport gesehen. Eben, man hat noch recht viel Probleme gehabt, sich da irgendwie zu rechtfertigen im Wald. Also ich bin als Teenager selbst mal im Wald vom Bike gerissen worden, von einem militanten Fußgänger. Das passiert heute zum Glück ein weniger. Man hat einen gewissen, fast schon breiten Sportcharakter erreicht. Hat sich das auch im Laden bei dir gezeigt, oder? Hast du dich immer so auf ein spezielles Segment fokussiert, wo eigentlich immer gleich geblieben ist?
Hey, grundsätzlich, ja, der Kern ist gleich geblieben vom Segment her. Also ich würde sagen, es sind immer vordergründig Bikes gewesen, die mir Spass machen, um sich im Wald zu bewegen. Und das bedeutet, es geht vordergründig um vollgefederte Bikes, hörst du nicht so gern. Es geht vordergründig um Bikes ab irgendwas, 120 mm Federweg und endet irgendwo kurz vor dem Downhill-Bike, obwohl ich auch das immer verkauft habe und oft daran schraube. Aber das hat sich natürlich auch mega verschoben. Oder? Ein 120mm-Bike vor 10 Jahren ist ein Marathon-Bike gewesen, oder? Und heutzutage kann das ein mega fähiges Abfahrtsbike sein. Grundsätzlich hat es sich von dem her nicht enorm gewandelt, aber die Velos mit ihren jeweiligen Geometrien, die bei mir im Laden stehen, die haben sich schon stark gewandelt. Sie sind einfach vielseitiger geworden, oder? Aber grundsätzlich ist es wirklich das Full Suspension Offroad Bike. Es ist es wieder zum im Wald Spass haben. Mit Federung, Minimum an einem Ende. So.
Okay. Und aber technisch hat sich natürlich auch recht viel verändert. Also eben vor 20 Jahren war sicher noch sehr viel sehr schlecht gewesen. Vor 10 Jahren ist noch vieles sehr schlecht gewesen. Heutzutage ist nicht mehr viel ganz so schlimm, wenn man das in Erinnerung hat. Hat sich da das Bedürfnis der Biker auch ein bisschen verändert? Und hast du das im Laden auch gemerkt? Oder?
Hey, definitiv, ja, wie du sagst. Es hat früher wirklich sehr viel ziemlich schlechte Bikes gegeben. Das muss man schon so sagen. Nichts hat gehabt, oder? Nichts hat eigentlich so richtig sinnvoll funktioniert. Du hast eigentlich jedes Bike noch müssen innerhalb der ersten paar Jahre massiv upgraden und fast nochmal den gleichen Preis investieren, um ein richtiges Sportgerät zu haben, wo du heute wirklich zu einem überschaubaren Preis ein Komplettpaket bekommst, wo ja, richtig Spass macht, oder? Und wo eigentlich kein Wunsch offen lässt. Von dem her, Bedürfnisse haben sich, ja, natürlich massiv verändert. Unterdessen kann jemand, der einfach mal vom Kollegen beraten wird, nicht mehr so viel falsch machen, außer er kauft einfach völlig die falsche Größe. Es ist spezieller geworden, oder? Ich kann mich mehr spezialisieren, nicht müssen durch das, ich habe mich automatisch mehr spezialisiert aufs Feintuning, auf das, was nicht jeder kann. Das, was vielleicht beim Grossen ist, so nicht überkommst, auch wenn der dir ein gutes Velo verkaufen kann. Er verkauft es dir einfach mit einem ungekürzten 80 cm Lenker, auch wenn du nur 1,65 groß bist. Und so fährst du dann umeinander, bis du irgendwann einmal an einem brauchbaren Mech gratis oder ja, vielleicht gute Freunde hast mit einer Metallsage. Das ist so. Ja, es ist mehr in die Richtung Feintuning gegangen und sich spezialisieren in die Richtung.
Aber selber als Exil-Basler dürfen wir das ja auch sagen, dass in Zürich teilweise viel auch so klickenmässig ist. Und ist das nicht auch, das ist eine kritische Frage in den Raum geworfen, ist das nicht auch gefährlich, wenn man dann sich immer mehr spezialisiert und man sieht dann eigentlich immer nur noch die tollsten Bikes und die besten Komponenten und man ist dann schon so eher in dieser Nische drin. Ist das dann nicht auch abschreckend für viele, die dann eben so zum ersten Mal in den Laden kommen und sagen, hey, jetzt Mountainbike habe ich gehört, das ist mega cool. Ich würde jetzt da gerne mich mal ein bisschen involvieren. Was sagst du jemandem, der zu dir in den Laden kommt?
Grundsätzlich ist das die Frage von der Kommunikation. Oder? Das ist wirklich eine Frage, wie holst du ab? Und natürlich bin ich persönlich mega gerne auf voll durchgestylten Velos unterwegs. Mein Leben dreht sich seit 20 Jahren mehr oder weniger vom Morgen bis am Abend um Geländevelos. Und das ist meine Liebe. Aber ich glaube, es ist nicht. Ja, ich glaube, es ist eine Stärke von mir, ein bisschen können rauszuspüren, wie wichtig es meinem jeweiligen Gegenüber in etwa ist, das ganze Thema. Und was er in etwa auch könnte bereit dazu sein, zu investieren. Also, und ich finde es völlig okay. Oder ich finde es eigentlich mega cool, wenn jemand wie findet, hey, look, ich habe da mein 2.500 Franken Bike und ich habe mega Spass dran. Ich verbringe eine super coole Stunde damit. Das macht mir genauso Freude. Oder macht mir massiv mehr Freude, als wenn der mit einem 15.000 Franken Bike reinkommt, der keinen Kratz hat nach 4 Jahren. Was man ja auch jeden Tag sieht. Und was auch mega cool ist für mich, das kann der jeweiligen Person auch sehr viel geben. Das hinterfrage ich auch gar nicht. Oder? Also grundsätzlich sehe ich mehr so ein bisschen, versuche ich herauszufinden, was kann ich dem Individuum geben, dass er noch mehr Spass hat oder wieder Spass hat, weil er gar nicht gemerkt hat, dass in den letzten paar Monaten und Jahren eigentlich die Performance von seinem Velo mega abgenommen hat. Das habe ich so zu meiner Stärke entwickelt und das macht mir eigentlich, ja, das macht mir mega Spass.
Das ist ja auch sehr unterhaltsam, wenn man dir auf deinen Social-Media-Kanälen dort folgen, dann kann man da recht unterhaltsame Aufnahmen konsumieren von diversen Servicearbeiten, wo jetzt in die Workshop reinkommen über den Wintermonat. du hast dich, glaube ich, im Winter recht fokussiert auf so Federungstuning und Federservice und da hat es teilweise recht spannende Geräte, die dir in den Laden gebracht werden. Was sind da so die Highlights?
Ja, wenn man mir folgt, hat man ein paar Highlights gesehen, wie zum Beispiel irgendwie einen Fox-Dämpfer aus der ersten kommerziellen Luftdämpfer-Serie von irgendwie, ja, von vor 25 Jahren, wo sicher noch nie geöffnet worden ist und dementsprechend dann auch für mich spannend war, weil ich selber den Sport noch gar nicht gemacht habe, wo das Teil verbaut worden ist. Und da siehst du natürlich sehr, sehr viel einfach wirklich noch gar nie gepflegte Federgabeln, noch gar nie geöffnete Dämpfer, weil das ganz einfach auch der meiste gar nicht bewusst ist, dass man das irgendwie sollte warten, oder? Auch wenn das Hersteller natürlich voll kommunizieren, das sagt er eigentlich niemand, oder? Das willst du ja nicht wissen, weil es ist halt mit Schweizer Löhnen, mit Schweizer Arbeitspreisen nicht ganz günstig, um die Sachen richtig perfekt in Schuss zu halten. Von dem her habe ich den Winter, wo ich das Ganze auch noch ein bisschen bewerben auf Social Media und somit noch ein bisschen grössere Reichweite habe, habe ich natürlich recht viele spezielle Fälle auch gesehen, wo die meisten solche älteren Komponenten haben wirklich einfach keine irgendwelche Schmierstoffe mehr drin, kein Öl, kein Fett und dafür entsprechend viel Dreck. Aber grundsätzlich macht das Spass, weil es ist irgendwie dann immer wieder so ein bisschen Wundertüte, wenn du es aufmachst. Weil ich nie so recht aus dir erwartet. Und es ist auch schlussendlich eine Herausforderung für mich, um das Ding möglichst wieder technisch neuwertig anzubringen. Also, das ist natürlich viel spannender wie ein Routineservice von jemandem, wo sein Federelement jedes Jahr bringt. Auch wenn das genauso nötig ist.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch eine wichtige Lücke, wo Bikeshops ja auch ausfüllen, oder? Ist ja auch, eben, man redet ja heute immer von Nachhaltigkeit und eben, man möchte da bewusster konsumieren und besser mit unseren Sachen umgehen, oder? Und genau in diesem Bereich, finde ich, spielt der Bikeshop eine sehr wichtige Rolle. Und wegen dem finde ich es also cool, dass du das auch präsentierst auf deinem Kanal oder der Plattform, die dir zur Verfügung steht, oder? Weil, ja, nur weil jetzt eine Gabel sich nach einem Jahr nicht mehr so toll anfühlt, heisst nicht, dass sie kaputt ist, sondern eben, da müssen wir eben vielleicht mal zu einem Bikeshop gehen oder mal jemanden fragen, hat man den Service gemacht, hat man nicht, was kann man sonst noch machen, gibt es andere Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und eben, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Kommunikationsarbeit, wo da noch geleistet werden muss, oder? Eben, das fährt mit der Federung an, aber das geht ja nicht weiter über die Lagerungen von vollgefederten Bikes zu Kugellager und ähnlichen Sachen, oder?
Definitiv. Und eben, da kommt es halt wieder ein bisschen darauf an, aus welchem Mecker du kommst. Wenn du die bekannte Klickenbildung, die es nicht nur in Zürich gibt, wo ich das Gefühl habe, ist, glaube ich, wirklich überall so, ansprichst, dann kommt es wieder darauf an, wer ist dort rein dein Vorbild in puncto Wartung, oder wer ist so in der Mech von der Gruppe und was hat der für einen Input? Und ja, ich meine, was schlussendlich schon auch noch immer meinungsbildend ist, ist natürlich einfach dein Verkäufer, wenn du es im Laden gekauft hast. Also wenn du irgendwo in einen Shop gehst und ein Velo kaufst. Die meisten fragen so, hey, was kommt da ungefähr auf mich zu an Unterhalt? Was muss ich da einrechnen? Und da werden dir 99% von allen Verkäufern oder auch normalen Velomechanikern sagen, hey, schau, ich hätte mir ein bisschen sauber behalten, das Velo ab und zu waschen. Und solange sich das gut anfühlt, gibt es sonst nicht viel zu machen. Vielleicht der sogenannte kleine Service einmal im Jahr, wenn du es regelmässig brauchst. Und das ist so etwas. Und das ist natürlich ein Stück weit auch ein Verkaufsargument, oder? Wenn du schon so viel Geld in die Hand nimmst für ein Sportgerät, dann hast du wenigstens im Nachhinein nicht noch mit massiven Kosten zu rechnen, was natürlich ein absoluter Trugschluss ist bei unserem Sport, oder? Das wissen wir alle. Es ist relativ materialintensiv. Und gerade so etwas wie eine Federgabel, wie ein Federelement, ist halt so eine Blackbox, wo sich lustigerweise auch recht versierte Mechaniker nicht wirklich antrauen. Ganz einfach, weil sie es noch nicht kennen. Es gibt YouTube-Filme von den Herstellern, es wäre wie alles zur Hand, aber ich sehe das bei mir selber, ich habe das die ersten paar Jahre auch nicht, ich habe mich das auch nicht getraut anzubieten, weil als Shop musst du doch auch nicht nur die gesetzlichen Garantien auf deine Arbeit bieten, du hast wie auch eine Verantwortung, oder? Also das heisst, wenn du irgendwie 1300 Franken Federgabeln in einem schlechteren Zustand ablieferst, wie sie vorher war, dann wird jetzt einerseits dein Portemonnaie weh und andererseits hast du definitiv den Kunden und seine Klicken das letzte Mal gesehen. Also das ist etwas, was sich mega viele nicht anwagen und darum auch gar nicht kommunizieren. Es gibt ganz viele Mächer, die finden, hey, das ist im Fall das ist ein Marketing-Tool von den Herstellern, um auch in Zukunft dein Geld zu bekommen. Das braucht es in dem Sinn nicht. Solange da nichts komisch tönt, geht es dieser Federgabel gut. Sehe ich ein bisschen anders.
Ja, ich verstanden. Wir kreisen jetzt immer so um das Thema Click, Community oder wenn man dem immer will sagen, da kreisen wir jetzt schon einen Moment drum herum. Aber ich glaube eben etwas, was der Bikehub der Touren auch ein bisschen ausmacht, ist so das Zusammensein. Eben der Bikehub an sich ist ja, wie der Name eigentlich vorgibt, oder? Man trifft sich dort, er schnurrt im Uetliberg, er macht sehr viel zusammen, sogar ein gemeinsamer Strava-Auftritt unter den verschiedenen Shopfahrern mit angepassten Namen und Hashtag bikehub.ch und so weiter. Wie wichtig ist das für dich selber und wie treibt das auch das Angebot von dir im Shop? Eben, ist das ein wichtiger Antrieb für dich, eben jetzt, dass du eigentlich deine Kerngruppe bedienen? Oder probierst du eigentlich da immer wieder ein bisschen rauszulernen aus dem Fenster, um vielleicht auch ein paar neue Leute rekrutieren oder in dir einen Shop zu bringen?
Ganz ehrlich, ich meine, das ist natürlich das Lied auf der Hand, dass wenn du Events machst, wenn du einem potenziellen Kunden die Möglichkeit gibst, mitzumachen und dich kennenzulernen, das ist wie gratis Werbung. Kannst es vielleicht sogar damit verbinden, dass du selber, wenn du selber draussen Spass und kannst einfach biken und nimmst noch ein paar Leute mit. Und logisch versucht man das so oft wie möglich. Und ich meine, ja, ich habe den Shop jetzt ein Zeitchen und wir haben diverse verschiedene Sachen schon gemacht, mit organisierten Weekends, mit spezialisierten Weekends, einmal Bike Park only, einmal irgendwelche selber pedalierte Touren an einem Ort, wo vielleicht noch nicht jeder kennt, mit integriertem professionellen Fahrtechniktraining von zertifizierten Guides und so weiter und so fort. Der direkte Impact, was dann deinen Umsatz anbelangt für neue Kunden, ist relativ schwierig abzuschätzen. So. Aber was man definitiv kann sagen, das ist natürlich eine unglaublich aufwendige Geschichte. Oder das machst du, solange es dir Spass macht und solange du selber kannst Freude daraus rausziehen. Und da probieren wir sicher immer wieder neue Sachen aus. Aber ich muss auch zugeben, das kommt natürlich, je besser dein Job läuft, je stärker du ausgelastet bist, je kürzer kommt das, oder? Das kommt definitiv immer ein bisschen zu kurz. Weil das bedeutet halt immer auch, dass du dir, wenn du zum Beispiel einen fixen Social Ride hast, jede Woche an einem fixen Abend, was wir oft jahrelang gemacht haben, bedeutet einfach, der Abend ist fix blockiert. An dem Abend machst du nichts anderes. Und wenn du dann merkst, dass halt irgendwie ein wichtiges Fußball-WM-Spiel an dem Abend ist und einfach mal wieder eine Nase aufkreuzen, das ist eigentlich eher einfach nur dein bester Freund, so, dann hast du den Abend reserviert und holst nicht viel raus, weil du bist eigentlich schon am Mittag auf dem Bike gewesen. Also, es ist nicht immer ganz einfach, so, aber auch nach wie vor mache ich sicher auch weiterhin mit verschiedensten Partnern auch zusammen Sachen. Ich biete immer noch so Fahrtechnik-Training/Social-Rides zusammen mit Susi und Oli von Ride Progression an. Und solche Sachen werden immer fix auf dem Programm bleiben und bewerbe ich auch immer schön auf Social Media und auf allen Kanälen, dass man es so ein bisschen möglichst mitbekommt. Ist ein mega aufwendiger Punkt am Bikeshop haben. Weil, ja, logisch, du willst der Treffpunkt sein, weil das macht dir schon Spass und es gehört voll mit dazu, einen coolen Bikeshop zu haben. Aber man darf nicht vergessen, schlussendlich ist das auch einfach ein Business, das irgendwie Löhne zahlt und wo eigentlich darauf angewiesen ist, gerade in einer teuren Stadt, in einem teuren Land in der Schweiz wie in Zürich, wo darauf angewiesen ist, wirklich können Arbeitszeit zu verrechnen, weil sonst verlierst sehr, sehr schnell wirklich Geld. Das ist so ein Spieser.
Absolut. Aber das ist, glaube ich, ein guter Punkt, wo wir eigentlich mal schon den Blick ein bisschen in die Zukunft werfen können. Es ist ja eben klar, wir haben jetzt viel darüber geredet, wo der Bikehub herkommt, was so ein bisschen das Angebot heute ist, aber ich glaube, Bikeshops, die stehen ja da an einer interessanten Weggabelung im Moment, gerade so, vor allem die kleineren, ein bisschen unabhängigen Bikeshops. Und wenn man sich jetzt einfach nur mal die Landschaft ein bisschen beobachtet, du stehst oben auf dem Uetliberg, vom Aussichtspunkt, du machst dir die Hand über die Augen, dass du nicht geblendet wirst von der Sonne und schaust an den Horizont. Was sind so die Hauptprobleme für euch? Oder jetzt die grossen Veränderungen, jetzt vielleicht über das letzte Jahr auf jeden Fall, wo dir für die Zukunft ein bisschen Sorgen machen?
Hey, mal zum Vorwegnehmen. Eigentlich macht mir das Ganze überhaupt keine Sorgen. Es ist wirklich eine Frage von der Sichtweise. Oder wie gut du dich von dieser blendenden Sonne abschirmst. Also, natürlich ist das Business im Wandel, aber nicht nur das Business. Oder? Grundsätzlich das Verkaufsgeschäft, Detailhandel, ist im Wandel schon seit 15 Jahren. Oder? Also schon bevor ich den Shop eröffnet habe, irgendwo im 2011, ist das ein Thema gewesen. Und ist mir auch als IT-affine Person völlig klar gewesen, dass der Detailhandel im kleinen Quartierläden wahrscheinlich nicht das zukunftsträchtigste Business ist. Und von dem her, Schwierigkeiten sind, zum ein bisschen Einblick geben, sicher, dass du einfach je weniger Volumen du hast, je weniger Geld du hast zum Ausgeben bei deinen Lieferanten, je weniger wichtig bist du dort natürlich. Und das heisst, je grösser ein Brand ist, je grösser eine Bike-Firma ist, je weniger wichtig ist halt ein kleiner Laden. Also es macht für eine grosse Firma mega wenig Sinn, in einem kleinen Laden 5 bis 10 Velos zu verkaufen, wenn du 100 Meter nebendran einen Grossist hast, der halt gut über 500 Velos abnimmt. Also die Schwierigkeit ist, dass du einfach, je weniger Velos du einkaufst, je weniger verdienst du am jeweiligen Velo, je kleiner wird die Marge. Und das ist aber auch schon vor 15 Jahren ein Thema gewesen. Das spitzt sich natürlich je länger mehr zu, weil, wie du vorher gesagt hast, halt langsam zum Breitensport wird und langsam richtig Geld drin ist und somit sich die Firmen auch immer mehr münden und können überlegen, wie sie ihre Gewinne optimieren. Und das ist sicher nicht, indem sie möglichst viele kleine Partner haben, sondern indem sie es selber in die Hand nehmen und den Verkauf am besten gerade selber regeln. Aber eben dort entstehen natürlich dann dafür ganz viele Chancen und Möglichkeiten für die Kleinen, für die, die seit Jahrzehnten sich Fachwissen, Know-how aneignen. Und ja, also es kommt nicht so darauf an, wo man ein Velo gekauft hat. Es braucht schlussendlich genau die gleiche Pflege. Am Ende, wenn es ihm nicht mehr so gut geht. Und dann kommt es dann nicht mehr so darauf an, ob es einen Motor drin hat oder nicht. Weil schlussendlich hat auch ein E-Bike, das vielleicht nicht jeder so cool findet, hin und vorne ein Federelement dran von der genau gleichen Marke, wo die Pflege braucht. Und so sehe ich das. Und ganz ehrlich, ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um Verkäufer zu werden. Ich glaube, das ist der Punkt am Veloladen-Business, am Veloladen-Leben, der mich am wenigsten interessiert hat. Also, das tut mir jetzt nicht so weh und das habe ich wie gewusst, dass der Verkauf wird der immer kleinere Posten werden bei meinen Einnahmen. Also, und ganz ehrlich, je weniger Material du verkaufst, je weniger Material musst du einkaufen, je weniger finanzielles Risiko nimmst du auf dich, je kleiner ist der Stapel an Rechnungen, der jeden Tag ins Haus flattert, wenn du selbstständig bist. Hat auch richtig gute Seiten. Ja, und eben, es gibt Möglichkeiten, es ergeben sich neue Möglichkeiten. Und ich habe mich, glaube ich, immer ein bisschen weiterentwickelt. So. Ich habe aber vordergründig, das ist ein egoistischer Aspekt, ich habe einfach wirklich auch immer geschaut, dass ich einfach den Spass daran behalte oder vielleicht sogar ausbaue, dass es einfach Passion bleibt. So.
Aber ich glaube, du machst da ein paar sehr wichtige Punkte und ich bin mit der ganz sehr einig, dass es ist auch eine grosse Chance, gerade jetzt für Kleine. Oder weil es gibt nicht nur ganz grosse Brands, das hat man jetzt auch gerade über die letzten 2-3 Jahre gesehen, dass es doch auch ganz viele kleine Brands gibt, sei es Rahmenbauer oder auch Komponentenmacher. Guter Service wird immer gefragt sein und entsprechend entlohnt werden. Und es gibt, glaube ich, ein Szenario, wo Service-Only-Bike-Shop recht schnell Realität wird, eben aus den genannten Gründen, wo du gesagt hast. Jetzt aber, ich weiss, ich habe in der Vergangenheit die ganz grosse Ehre gehabt mit der schnellsten Lehrtochter auf einem Mountainbike. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sagen darf. Lehrtochter, Lehrperson, weibliche Lehrperson, dürfen am Enduro 2
Auszubildende,
genau. Dürfen am Enduro 2 mitfahren und sie hat bei dir noch die Lehre gemacht. Also von dem her, du hast dort, es ist nicht alles nur so, es geht nicht immer nur alles um dich, sondern du schaust doch auch ein bisschen, weil du hast Lehrling und Lehrtöchter gehabt, Auszubildende. Und also von dem her hast du dort auch ein bisschen investiert in das Wissen und das Können von anderen. Wird das auch in Zukunft noch ein grosser Teil sein? Oder fokussierst du dich im Prinzip hauptsächlich auf dein Angebot?
Grundsätzlich ist das natürlich so ein bisschen, nicht nur eine rein selbstlose Geschichte mit diesen mega vielen Auszubildenden in diesem Business. Oder ein normaler Veloladen hat im Normalfall mehr Ausbildende wie Ausbildner oder wie Ausgelernte. Ist eine Frage vom Lohn. So. Und grundsätzlich habe ich dort nicht enorm weit im Voraus geplant, eine Lehre anzubieten für eine Auszubildende oder einen Ausbildenden. Aber ich habe dann trotzdem mal die Fühler ausgestreckt und habe das sogar ausgeschrieben, da gibt es so Plattformen. Und dann hat sich relativ schnell die Lohn angemeldet und es hat irgendwie einfach gepasst. Es war cool gewesen, sie ist da gekommen, so ein bisschen schnuppern. Und es hat auch uns mega Spass gemacht, sie im Laden zu haben. Und ja, da haben wir einfach wieder müssen sagen, hey, das probieren wir unbedingt aus. Ich glaube, wir haben etwas zu bieten. Ich habe dort sicher ein bisschen etwas zu bieten, um einer jungen Person den Einstieg ins Arbeitsleben so ein bisschen zu ermöglichen. Aber ich muss wirklich sagen, in den nächsten paar Jahren, oder jetzt zumindest mal diese Saison, ist es nicht angedacht, ganz einfach auch, weil ich aus verschiedensten Gründen wirklich ein bisschen im Wandel bin mit dem Business und jetzt vordergründig wirklich zuerst mal möchte mein Angebot noch weiter ausbauen in puncto ganz spezialisierten Service, wo ganz ehrlich wirklich eigentlich niemand anders anbietet. Und wo ich wirklich Not am Markt sehe, ehrlich gesagt, wo ich einfach in der Hochsaison, gerade im Sommer, wenn dann wirklich alle ihre Velos aus dem Keller geholt haben, wirklich ganz viele Leute gesehen, die Tage, wochenweise den Sport nicht ausüben können, weil ihnen einfach niemand helfen kann. Weil sie irgendein kaputtes Fahrwerksteil haben, irgendeinen kaputten Dämpfer hinten in ihrem Rahmen, wo ausgelaufen ist, wo es einen grossen Service braucht und wo die Wartezeiten bei den Lieferanten dann ganz, ganz schnell auf fast schon 2 Monate oben sind. Das ist der Grund, wieso ich mich in diese Richtung anfange zu spezialisieren und eine riesen Freude daran bekommen habe. Auch für mich selber wieder ein bisschen etwas Neues machen, wie nicht nur Rädchen auf Tubeless umbauen und Velos putzen. So. Das ist der Grund, wieso ich in Zukunft oder in der nahen Zukunft mich mehr auf das fokussiere und mehr auch meine eigene Weiterbildung in den Vordergrund rücke und die Qualität, die ich bieten kann. Das ist so ein bisschen das. Nach wie vor haben wir natürlich immer noch Kontakt. Die Lona und ich können immer noch gerne Velo fahren, wenn sie gerade ready und nicht verletzt ist.
Sie ist genau, das ist so ihr Hauptproblem.
Sie ist nimmt die schnellste Lehrtochter, weil fertig ausgebildet ist sie seit über 1,5 Jahren. Aber sie ist immer noch saugut unterwegs, auf jeder Art Velo, kannst du fast sagen. Ja, absolut.
Eine wichtige Frage, aber du hast so jetzt gerade gesagt, kaputtige Dämpferelemente. Was ist die effektivste Lösung für ein kaputtes Dämpferelement? Ein Hardtail.
Das ist definitiv ein pragmatischer, einfacher Ansatz. Hat der Federgabel vorne dran?
Genau, das ist natürlich die wichtige Frage. Wie geht es mit dem Moxie?
Hey, ich glaube, es fühlt sich recht wohl, weil es ist glaub, schon in relativ guten Händen. So. Ich flex ziemlich, obwohl es wirklich so, weil der Hintergedanke war, ein Winterbike aufzubauen. Also ein Bike, wo ich einfach permanent muss dran glauben und halt eigentlich fast nie wirklich das schöne Pink siehst, sondern es immer eigentlich vordergründig einfach eine Dreckkruste drauf hat. Ich habe definitiv Freude daran bekommen. Und es ist schon auch ein mega cooles Tool für mich, um in dieser sonst eher tristen Jahreszeit auch mein Skillset noch ein bisschen weiter auszubauen. So. muss aber trotzdem immer noch anmerken, und da muss ich ein bisschen auf ein paar Folgen vergangenen Podcast von euch, von dir ansprechen. Nicht für jeden Sportler, nicht für jeden Mountainbiker ist Hardtail das perfekte Velo, würde ich mal sagen. Egal aus welchen Gründen, aber ein richtig gut eingestelltes Mountainbike, das auch hinten Dämpfer hat, hat schon seine Reize, muss ich schon zugeben. Immer wieder, auch wenn ich umsteige, vom natürlich geliebten Maxi.
Vor allem sehr vorgeliebten Maxi.
Definitiv, ja. Also, hinten kein Dämpfer heisst einfach auch, wie lange habe ich es jetzt? Einen guten Monat. Heisst einfach auch schon, dass es jetzt das zweite Hinterrad drin ist. Oder? Also,
genau.
Es hat schon weniger Verschleiß in dem Sinn, aber es gehen einfach Sachen kaputt, wo, ja, nicht so würdest du erwarten, da bei unseren Home Trails im Schlamm.
Ja. Absolut, absolut. Aber eben, vielleicht, eben, man hört es immer wieder aus, eben deine Leidenschaft fürs Biken, für die Mountainbikes, für den Dreck rumrutschen, die hört man raus. Aber eben, der Hintergrund ist eigentlich gar nicht irgendwie das Mountainbiken oder Velo machen direkt, oder? Sondern du hast ja mal mit etwas anderem angefangen.
Hey, ja, wie es so ist, gell? Ich meine, bei uns musst du ja irgendwie mit 13 oder so, ja, 13, 14 anfangen, irgendwie richtig einschlagen. Und ganz ehrlich, ich meine, was bin ich dort? Ich bin der Red Bull-abhängige Gamer gewesen. Man muss es beim Namen nennen. Ich bin ein bisschen ein Nerd gewesen und habe viel Zeit vor dem Bildschirm verbracht. Und naheliegend und auch Berufsberatung und Lehrer haben mich in die Richtung auch ein bisschen gelenkt, war, in die IT zu gehen. Das war damals noch ein relativ junges Geschäftsfeld gewesen. Und ja, halt zukunftsträchtig auch und für mich mega spannend. Und so bin ich zuerst mal über eine normale Berufslehre Softwareentwickler geworden, also Applikationsentwickler. Und habe, das ist eine vierjährige Ausbildung, schon ziemlich bald gemerkt, so ein bisschen, dass es halt schon dann nicht nur in der Freizeit vor dem Computer sitzen bedeutet, sondern wirklich auf den ganzen Tag. Ausbildung hat mir Spass gemacht, aber ich habe in genau dieser Zeit natürlich auch meine Liebe für unseren Sport kennengelernt und habe den Ausgleich auf dem Mountainbike gesucht. Habe dort angefangen mit dem ersten vollgefederten Velo, den ich mir gegönnt habe. Und dann hat es mir so den Ärmel hineingezogen, dass ich wie gemerkt habe, hey, irgendwie kann es das nicht sein, dass ich den Großteil von der Zeit mit etwas verbringe, wo man das Hobby nur nebenbei ermöglicht, sondern das irgendwie muss eine Verschiebung geben. So. Und ich habe Leute gekannt, die in Veloläden arbeiten, weil an die gratis halt an, wenn du zum Bike-Nerd wirst. Und es hat mich wie nicht genug gereizt, denen ihr Leben zu übernehmen. Ich habe mich nicht als Velomech gesehen und habe andere Möglichkeiten gesucht, in das Business reinzukommen. Und das Business war wirklich noch ein kleiner gewesen. Also ja, in der Schweiz hättest du vielleicht können bei DT Swiss arbeiten. Vielleicht in der Fertigung oder so. Ich glaube, es hat nicht irgendwelche Jobs gegeben. Ich habe dort noch recht rumgeschaut und habe mich dann für einen anderen Weg entschieden und das Maschinenbaustudium angefangen, um sozusagen ein bisschen so dann schlussendlich ins Business reinzukommen. Was dann aber natürlich mir auch mega schnell gezeigt hat, dass auch das einfach 8,5 Stunden oder eher 12 Stunden vor dem Computer bedeutet. Das war dort, wo ich so ein bisschen zur richtigen Shop-Rat geworden bin, zumindest in den Semesterferien. Und angefangen habe, in Bike-Shops auszuhelfen, unter anderem auch und Greg. Und ja, hey, so ist das irgendwie wie so Hand in Hand gekommen. Und habe einfach wie gemerkt, shit, es macht mir anders Spass. Am Ende vom Tag war es eigentlich arbeiten gewesen, war eigentlich Geld verdienen gewesen, aber ich habe wirklich, wirklich Freude gehabt, gute Leute um mich gehabt. Es hat sich nicht bei Arbeiten angefühlt. Und dann hat es wie Klick gemacht. Dann ist der Schritt nicht mehr so gross gewesen. Also, es ist wie so, ja, 25. Noch keine irgendwelche Verpflichtungen. Du kannst in diesem Business nicht viel mehr machen, wie einfach selbstständig werden, ganz ehrlich. Sonst gibt es wenig Zukunftschancen als Shop-Angestellte. Das ist sowieso cool. Also ja, Studium abbrechen und Ladelokal suchen, so hat es ausgesehen.
Aber es ist glaube ich, eine Gruppe von Leuten, die dann mittlerweile dann zusammengekommen ist, die dann effektiv den Startschuss für den Bike-Up dann gebracht haben, oder?
Hey, grundsätzlich nein. Zuerst wirklich einfach ein kleines Lädchen aufgemacht, wo ich immer noch bin, gleiche Location. Unter dem Namen Feinschliff Velo Atelier. Kleine Einzelgesellschaft und schon dort, gerade von Anfang an mit Norco Bikes, auch schon wirklich Mountainbike drin gehabt und wollen das pushen. Und dann merkst du ziemlich schnell, dass das relativ, wie kann man sagen, kapitalintensives Unternehmen ist, also einen Laden aufzutun. Und dann habe ich nach ziemlich genau einem Jahr habe ich noch ein paar Freunde mit an Bord geholt als finanzielle Unterstützung. Und die meisten von denen sind jetzt immer noch als stille Teilhaber mit an Bord. Und haben mir dort sozusagen geholfen, um das Ganze noch ein bisschen wachsen zu lassen und mehr in die Richtung zu lenken, was jetzt langsam angekommen ist.
Sehr cool. Bevor wir zu den Abschlussfragen gehen, die ein wichtiger Teil sind von jedem von diesen Podcasts, gibt es noch etwas, das du anhängen
willst? Hey, ich glaube, es ist wie zu erwarten war, relativ ausschweifend worden. Ich glaube, wir haben das meiste so ein bisschen angeschnitten, was mir wichtig ist. Auf meiner Seite siehst du ziemlich alles, was mich ausmacht und was mich interessiert, siehst du, wenn du mir irgendwo followst, wie du sagst. Ich glaube, es ist meine Idee, dass es möglichst meine Liebe, mein Herzblut so ein bisschen möglichst gut überbringt und so ein bisschen alles davon abbildet, was der Bike-Up ausmacht. Aber was ich sicher noch sagen möchte, ist, schaut ein bisschen auf eure Velos, weil sie definieren schlussendlich den Spass, den ihr habt bei diesem Sport und den ihr habt bei der Natur draussen. Und auch wenn es nur ein kleines Puzzleteil ist von dem Ganzen, für mich ist es das grösste Puzzleteil. nein. Weil wir mehr oder weniger alles angeschnitten überhaupt.
Merci vielmals. Mit dem würde ich sagen, machen wir noch unsere berühmte Abschlussfrage. Und eben, wir haben schon viel gehört von deiner Leidenschaft. Wir haben über mich als Bike geredet, wir haben über das Angebot vom Bike-Up geredet, aber wir haben noch nichts gehört vom Bike, wo dich so richtig vom Biken begeistert hat. Das erste Bike.
Hey, ganz ehrlich, das ist nicht so eine glamouröse Geschichte, jetzt gerade in meinem speziellen Fall. Ich habe zuerst, weil meine Eltern gefunden haben, für den Schulweg ist ein reines Geländevelo irgendwie nicht so angebracht. Dann einfach das typische Citybike mit Gepäckträger und Schutzblech, die ich bekommen habe. Das hat einfach so weit verunstaltet, dass es möglichst wie ein Mountainbike dahergekommen ist. Einfach alles abgeschraubt, so. Und glaube sogar noch ein bisschen mit Spraydosen bearbeitet, so, dass es auch farblich noch ein bisschen besser passt hat. Irgendwann habe ich sie dann schon so weit gehabt, meine Eltern, dass ich das erste Mountainbike bekommen habe. Aber das ist wirklich so ein Mikrovelo gewesen. Irgendwie sportig, aber es hat mir so cool ausgesehen. Und das ist schon dort ein Fully gewesen, irgendwo in den 90er Jahren. Das hat einfach überhaupt nicht. Ich hätte das Hardtail müssen nehmen, schon dort. Aber es hat wenigstens ausgesehen wie ein Fully so, und bleischwer. Trotzdem hat es mir dort schon so völlig die Ärmel hineingezogen und Freude überkommen, mit diesen Geräten in die Natur rauszugehen. Und ab und zu mal mit einem offenen Knie heimzukommen. So.
Das gehört, glaube ich, dazu. Und ich glaube, das Programm mit den zweckentfremdeten Schulvelo und Stadtvelo, da hat es noch einige, die da können ein Lied davon mitsingen. Also ich und mein Bruder, wir sind da genau gleich gesehen. Wir haben da auch mit Schutzblech und Gepäckträger und allem, wir haben selber den Kleber gemacht, wo wir die Stickers und das Zeug haben wir alles noch nicht gehabt und irgendwie im Bikeshop hat es das auch nicht gegeben. Also haben wir es selber gezeichnet und dann mit Taserfilm draufgeklebt. Und ich glaube, durch diese Geschichte gibt es noch einige. Wir wir vielleicht mal eine Folge machen?
Hey, es wäre ein unerschöpfbares Thema, definitiv.
Ja, die nächste Frage ist, stell dir vor, du bist ein Zauberer und du hast eine magische Dropper-Post und mit der magischen Dropper-Post kannst du Spiken besser machen für jeden Mann und jede Frau? Was würdest du machen?
Hey, ich glaube, da kommen wir zurück in meine Gamer-Zeit und ich würde einfach am liebsten allen, vor allem natürlich auch mir, einfach den God-Mode geben, also einfach die Unverwundbarkeit, weil das würde dazu führen, dass du fast endlos Selbstvertrauen hättest, oder? Und einfach könntest wachsen mit deinen Skills und einfach könntest besser werden, ohne dir irgendwelche Sorgen machen, oder? Je älter man wird, je mehr wird das auch zum Thema, nicht?
Zuletzt, das Pièce de Résistance. Was macht so eine richtig gute Schliffspur aus?
Eigentlich verfolge ich schon seit, ja, schon seit langem wirklich den Ansatz «Ride it, don't slide it». Aber natürlich, wir wissen alle, es gibt nicht viel mehr, was das toppen kann. Was macht eine richtig gute Schliffspur aus? Ich habe mir die Frage natürlich überlegt. Ich finde es echt noch relativ schwierig. Aber ich würde sagen, etwas wäre sicher, du fährst eine Kurve, auf eine Kurve zu, die du richtig gut kennst. Du weißt echt genau, was für einen Speed musst du haben. Du kennst sie auswendig. Bist du das nicht im Ganzen so konzentriert? Vielleicht liegt irgendetwas Kleines auf deiner Ideallinie, die du gerade übersehst und dich ein bisschen aus der Bahn wirft und doch auf einmal scheiße viel zu schnell bist und auf einmal dich in einem Drift findest, wo über beide Räder rutschst. Und irgendwie geht es trotzdem auf. Also, du siehst dich am Boden, aber es geht auf. Und das Gefühl beim dann rausfahren aus der Kurve, wenn das Slide vorbei ist und der Schliff vorbei ist, das ist der perfekte Skid für mich. Also.
Da müssen wir nicht mehr anhängen. Außer, wo können unsere Zuhörer noch mehr Informationen zum Bike Hub finden? Wo finden sie die?
Ja, es ist natürlich relativ kryptisch, das Ganze versteckt, aber am aktivsten sind auch wir, wie auch ich, auf unter bikehub.ch auf Instagram. Aber auch meine Webseite bikehub.ch ist sehr aktuell und ist auch direkt mit Insta verknüpft. Und was ich natürlich am liebsten habe und was für alle unterdessen fast am meisten Sinn macht, ist, wenn du einfach gerade dort einen Termin buchst und wirklich wie weisst, wann du dein Velo zu mir bringen kannst und auch sehr genau weisst, wenn du es wieder hast. Also ich glaube, die beiden Kanäle sind die spannendsten. Aber hey, komm einfach im Shop vorbei. Meine Öffnungsseite findest du auch auf diesem Kanal. Oder schreib uns Mail.
Sehr gut. Das knallen wir alles in die Shownotes rein und dann können unsere Zuhörer das dort finden und durchklicken und es anschauen und Hallo sagen. Mit dem würde ich sagen, machen wir zu für heute. André, es war mega lustig und hoffentlich bis bald einmal.
Hey, ich hoffe, wir sehen uns auf dem Bike und arbeiten es irgendwo den Sommer mal. Und ja, ey, es war wirklich lustig gewesen. Danke dir.
Thanks for listening. We really hope you enjoyed this episode.
Pascal and I put a lot of heart and soul into this podcast, and it means a lot to us that you've listened to it. We'd also really appreciate if you shared it with the people that you know and care about. Until next time, Skigglers.